Es ist Donnerstag. Heute ist eine neue Folge Zuckerbrot und Kneipe rausgekommen. Aber Freddy und ich produzieren natürlich auch immer ein bisschen vor. Ihr wisst ja, Freddy wohnt in Bobsfede, ich in Hamburg. Deswegen, wenn wir uns treffen, nehmen wir meistens 2 oder 3 Folgen auf. Wir haben heute schon 2 Folgen aufgenommen. Und heute Morgen kam Freddy rein und hatte seinen Sohn in die Schule gebracht. Und ich habe immer auf dem Weg, er fährt ja so 1,5, 2 Stunden, habe ich ihn mal angetickert, dann habe ich ihm einmal eine Sprachnachricht geschickt und dann schrieb er, ich kann nicht antworten, ich bin in einer Konferenz. Der hat den ganzen Weg hierhin konferiert, kam rein, hat auch noch so ein bisschen weiter konferiert und sagte dann, und das fand ich irgendwie einen krassen Satz, im Moment arbeite ich echt 120%. So.
Zuckerbrot und Kneipe mit Johannes Strate und Freddy Radeke.
Und das ist was Freddy und mich, glaube ich, so ein bisschen verbindet. Wir arbeiten beide gerne, aber phasenweise auch echt viel. Vielleicht ist das auch dem geschuldet, dass man es eben gerne macht und nicht irgendwie einen Stift fallen lässt und sagt, mir ist egal, wir sind selbstständig und so. Aber das war schon irgendwie immer so, ne? Hast du immer viel gearbeitet?
Ja, ich habe schon irgendwie immer viel gearbeitet. Ich war beim Friseur, bei meiner Friseurin. So.
Ja.
Und sie hat... Ich weiß, dass sie genau erstmal einen Bruch jetzt reinbringen hier. Denken, was will er dann jetzt erzählen? Nee, ist ein paar Tage her.
Fernsehmann, der kommt wieder.
Genau, pass auf, jetzt kommt der erste, wie heißt das nochmal? Turning Point oder sowas. Und da habe ich am Abend vorher, als ich wieder mal am Sack war von der Arbeit, weil ich so kaputt war, überlegt, was sage ich der morgen? Weil seit über 15 Jahren gehe ich zu ihr und eigentlich sage ich immer, wenn sie mich fragt, wie es geht, sage ich, oh, ich habe ganz schön Stress, ganz schön zu tun.
Ist
und ich weiß auch noch, wie ich hier immer gesagt habe, nee, da gehe ich jetzt ran, das ändere ich jetzt und so. Und jetzt bin ich wieder da, aber halt immer mit Abers verbunden. Ne? Es erfüllt mich total, was ich gerade mache, ja. Aber trotzdem ist es natürlich so, du kannst nicht ewig diese 120% machen. Und ich fand das gut, was du eben gesagt hast mit phasenweise. Das ist bei dir auch so, wenn du zum Beispiel auf Tour bist, das ist ja krass, was du dann ist einfach so viel los in deinem Kopf und dann bist du auch noch unterwegs, das ist ja nochmal ein anderer Faktor, der auch noch stresst und so. Ne? Aber das geht, glaube ich, auch nur phasenweise. Und das ist halt gerade wieder so eine Phase. Und das einzig Gute ist, warum man das übersteht, ist, glaube ich, dass wir unsere Jobs lieben.
So ist es. Also ich glaube, die Energie könnte man, oder könnte, kann ja nur von mir sprechen, oder zumindest von uns beiden, weil ich dich gut kenne, können wir nur aufbringen, weil das natürlich einfach auch viel Spaß und Freude macht. Aber gerade da ist es wahrscheinlich noch schwieriger, die Grenze zwischen Arbeit und Privatem zu ziehen. Ne? Weil wenn dann ein Anruf reinkommt, und ich finde das zum Beispiel total interessant oder möchte noch wissen, ob wir das Konzertchen spielen oder was da die Konditionen sind, dann habe ich natürlich Lust dran zu gehen. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn ich meinen Job hasse und ich weiß, ich muss es nicht machen, dann gehe ich da vielleicht auch nicht dran. Aber da sich zu disziplinieren, finde ich zum Beispiel extrem schwer.
Das und hast du das auch, dass wenn dann jemand anruft und was für in 5 Monaten fragt, dass du denkst, ja, bis dahin ist der Stress auch weg.
Auf jeden Fall.
Ja, nee, dann, klar, nee, dann habe ich Zeit. Das passt.
Hey,
dann mache ich das Projekt.
Das ist ein klassisches Ding bei unserer Band. Da lasst sich unser Management schon immer tot. Wenn wir wenig zu tun haben, sagen wir gefühlt jeden Charity, jeden Termin zu, der dann immer, und er schon mal schon, ihr wartet doch mal ab. Nein, im September ist dann und so. Und dann stehst du da irgendwann, hast 3 Termine an einem Tag und denkst, warum zum Teufel habe ich das zugesagt? Aber ich glaube, so ein bisschen ist der Mensch auch so konditioniert, ne? Also, dass er. dass er das nicht einschätzen kann. Also ich meine, du hast unglaublich Hunger, frisst dich total voll und denkst danach, boah, ich kann nie wieder essen.
Ich werde nie wieder was essen. Heute esse ich garantiert nichts mehr. 2
nie wieder was trinken, zum Beispiel Alkohol, Kater, keine Ahnung. Dass man einfach Dinge verdrängt. Oder auch bei Kindern, ne? Du kriegst ein Kind und ist so fertig, ey. Also ganz ehrlich, so ein erstes Jahr will ich nie wieder. 2 Jahre später, oh, machen wir halt noch eins, ne?
Ja, genau.
Fertig, absurd.
Ich habe letztens auch mit Leni darüber gesprochen, so dieses, heute habe ich zum Beispiel ein Foto bekommen, habe ich noch nicht erzählt, von unserem Kleinen. Gestern hatte er einen Wackelzahn und heute ist er rausgeflogen.
So.
Gestern war erst der Wackelzahn. Das ist sein erster Zahn, den er verloren hat. Und wir sind alle überfordert. Er ist anscheinend auch überfordert, dass es so schnell ging. Er konnte sich noch nicht dran gewöhnen, dass der wackelt. Sofort rausgeflogen. Und dieser weite Bogen, den ich gerade spanne, der kommt nämlich daher, dass ich sagen wollte, ja, der wird jetzt auch groß. Der Kleine ist jetzt nicht mehr klein. Und ich habe kurz mal...
Nein, nein, nein.
Nein, nein, nein.
Nein, 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 nein. Nein, ich soll dir von deiner Frau sagen, nein.
Auf gar keinen Fall.
Ich soll dir diese Tablette hier in dein Wasser tun.
Warte, ich trinke kurz.
Nee, wirklich.
War ich gerade? Habe ich gerade was gesagt?
Nee, ist schon in Ordnung.
Leckeres Wasser.
Keine Ahnung.
Ich habe den Faden verloren. Erzähl du weiter.
Auf jeden Fall bist du impotent fürs nächste halbe Jahr. Nein, aber worüber wir heute mal ein bisschen sprechen wollen, ist das Thema Arbeitsfamilie. Es gibt ja verschiedenste Familienformen, ne? Also ich meine, im Privaten haben ja schon auch über verschiedenste Familien gesprochen. Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien, was weiß ich. Aber es gibt ja eben auch die Arbeitsfamilie, wir sind letztens durch Zufall drauf gekommen, die ja einfach auch einen wahnsinnig großen Teil im Leben einnimmt. Weil, ja, normaler Job ist aktuell 40 Stunden die Woche, vielleicht ja irgendwann mal 36 Stunden die Woche, aber wenn du einen klassischen Job hast und in ein Büro oder in eine Schule oder sonst was gehst, dann siehst du ja dieselben Leute wahrscheinlich genauso viel wie deine Familie.
Genau, da muss man schon anfangen zu rechnen. Ne?
Hast du dir ja teilweise auch im Zweifel gar nicht ausgesucht. Du kriegst einen Job, nimmst einen Job in irgendeiner Firma an oder in irgendeiner Schule und dann bist du da drin. Und dann kannst du natürlich hoffen, dass du gute Kolleginnen hast. Vielleicht ja aber auch nicht. Und dann finde ich auch schwierig, du wechselst vielleicht irgendwann den Job. Also ich meine, in unserer Generation wechselt man vielleicht 5, 6, 7, 10 Mal den Job im Leben. Also lässt du immer irgendwie auch einen Teil Arbeitsfamilie hinter dir. Und
ja, das ist, also das, wenn man sich vorstellt, dass man seine Familie verlassen muss, weil jetzt sind 5 Jahre abgelaufen, so, jetzt kommt die nächste Familie.
Herrlich, was? Nein. Wollen Sie A oder B? B? B.
Genau. Also sozusagen, der Schmerz damit verbunden ist, der wird wahrscheinlich oft genug auch in den Arbeitsfamilien so sein, wenn du einfach entlassen wirst, was musst du dann für einen Trennungsschmerz haben? Oder eine Erleichterung, je nachdem, was es ist.
Ja, total.
Aber auch wenn du in der Arbeitsfamilie vielleicht nicht so positive Gefühle hast und nicht glücklich warst, ist es trotzdem krass, wenn das auf einmal das, was ein großer Bestandteil deiner Woche war, wegfällt.
Ja,
so.
Total. Also Entlassung habe ich öfter schon mal gehört von beiden Seiten, dass das natürlich ein ähnliches Gefühl ist wie eine Trennung. Ne? Also wenn du einen langjährigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin feuern musst, weil vielleicht auch die Ansage von oben so ist, weil aus, weiß ich was, ne, Rationalisierungsgründen, dann ist das, glaube ich, vom Gefühl kann das so sein, wie wenn man jemandem Schluss macht. Ne?
Deswegen macht der HSV das eher regelmäßig, damit man gar nicht erst so eine Bindung aufbaut zum Trainer.
So ist es.
Damit die nicht so traurig bleibt.
Ja. Ja,
ja. Ja, unsere Arbeitsfamilien, die sind natürlich künstlerisch geprägt.
Ja.
Ne? Also
wen würdest du denn zu deiner Arbeitsfamilie dazu zählen? Also ich meine...
Mich? Natürlich. Ich finde, der Podcast, das ist nochmal...
Ja.
Das ist wirklich nochmal so eine Zwischenwelt.
Finde ich auch.
Weil
haben wir noch nie drüber gesprochen übrigens. Es ist schön, dass wir es on-air jetzt machen.
Machen wir jetzt ganz live. Das ist... Als ich zum Beispiel hierher gefahren bin und diese Konferenz gemacht habe, habe ich über den Job gesprochen, über Filmdrehs. Und kam von meiner Familie, die biologische Familie sozusagen. Und jetzt bin ich hier, was natürlich ein Job ist, aber wir reden die ganze Zeit über persönliche Dinge. Und das ist entspannt. Wir sitzen hier am Mikro und können Wasser trinken und Kaffee und sehen uns und wir sind befreundet.
Ja.
Das ist echt so ein Zwischending. Deswegen, das ist ein
Hybrid.
Das ist Hybrid. Das ist die Hybridfamilie.
Zwischen den Folgen reden wir ja auch über persönliche Sachen. Und nun haben wir eben auch einen Podcast, mit dem es über persönliche Themen geht. Ne? Ich meine, wenn du irgendwo Buchhalter bist, dann beschäftigst du dich ja beruflich nicht mit deinen persönlichen Themen. Aber einen Podcast zu haben, in dem man über teilweise oder hauptsächlich über seine private Familie spricht, ist natürlich eigentlich spitze.
Ja.
So kannst du alles kombinieren.
Ja, total. Ja. Also das ist gut. Das ist übrigens gut. Man hat ja, wenn man auch so eine Arbeitsfamilie hat wie ich, wo ich nicht mehr viel Zeit für Freizeit über habe, so kann ich das ein bisschen verstecken. So, das ist meine private Zeit mit dir auch, mit Kumpels abhängen und irgendwie ein bisschen. Aber das muss immer automatisch noch irgendwie einen Mehrwert geben.
Es weiß ja auch niemand, dass hier eigentlich nur die KI spricht und wir eigentlich nur im Hintergrund sitzen und Bier trinken.
Weiß keiner.
Nee. Sei mal ein bisschen leise!
Nee, das war gerade falsch von mir. Die KI macht nämlich keine Fehler mehr.
Nee, das warst ja jetzt auch gerade du.
Ach
du
so,
machst Fehler.
Ich mach Fehler. Genau, ja, die KI ist woanders.
Fehler.
Oh Gott. Ja, oh Metaebenen.
Nee, das ist wirklich.
Jagen Metaebenen.
Alles nicht mehr zu verstehen. Aber nun gibt es ja verschiedenste Menschen, die verschiedenste Arbeitsfamilien haben. Es gibt unterschiedlichste Jobs auf diesem Planeten. Und deswegen haben wir in dieser Folge eben auch mal so ein bisschen unser Zuki-Umfeld gefragt:
Die Zuki-Familie.
Die Familie. Die Zuckerfamilie haben wir nach ihrer Arbeitsfamilie, nach der Situation gefragt und so. Und ich finde, ich hätte Bock, mit einem ungewöhnlichen Job anzufangen. Mit einem vielleicht ungewöhnlichen Typen, der ist vielleicht auch nicht immer astrein, der entscheidet sich auch gerne mal falsch, übrigens möchte ich an dieser Stelle sagen.
Warte mal.
Dünnes Eis, da könnte man fast den Flachwitzekeller anrufen. Nein, kann man nicht, denn es geht um ihn höchstpersönlich selbst.
Nein, the Patrick Ittrich.
It's the Patrick Ittrich. Ja, it's the Patrick Ittrich. Mal gucken, was der so zu seiner Arbeitsfamilie sagt.
Guten Morgen, Freddy. Guten Morgen, Johannes. Ich sende euch an diesem, wie spät ist das heute Morgen? 7.23 Uhr. Ich mache gerade für die Kids ihre Brote bzw. ihre Äpfel für die Schule. Und ihr wollt wieder von mir einen O-Ton haben. Das ist einfach auch, also dass ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen könnt. Ich habe zu tun. Aber ich bin ja ein netter Kerl, deswegen Berufsfamilie, Arbeitsfamilie, wie steht man zu der, wenn man sie verlässt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist euer Thema. Also ich habe ja eigentlich zwei Arbeitsfamilien. Einmal bei der Polizei und einmal die Schiedsrichter-Arbeitsfamilie. Ich weiß jetzt nicht, um welche es euch geht. Aber bei der Polizei-Arbeitsfamilie ist es so, dass ich ja seit fast 25 Jahren bei der Polizei Hamburg arbeite. Ich war in der Bereitschaftspolizei, ich war an einer Wache, ich war habe im Stab gearbeitet, habe Stabsarbeit gemacht und bin jetzt in der Verkehrsdirektion. Und überall habe ich natürlich andere Arbeitsfamilien gehabt. Und die stärkste Arbeitsfamilie, die habe ich in der Bereitschaftspolizei gehabt, weil man da wirklich Tag und Nacht zusammengearbeitet hat und da schon die Menschen einen ans Herz gewachsen sind. Und das war schon ätzend, als man die verlassen hat, diese Arbeitsfamilie. Und man hat auf der anderen Seite auch viel dafür getan, dass man gut zusammen auskommt, weil auch der eine auf den anderen aufpassen musste. Also das war in der Polizei, vor allem in der Bereitschaftspolizei, schon sehr, sehr ausgeprägt. Man ist zusammen auf auswärtige Einsätze gefahren. Ich war dreimal beim Kastertransport, man hat Fußballeinsätze gemacht und so weiter und so fort. Da war das schon sehr ausgeprägt, diese Arbeitsfamilie, und auch ein Stück weit traurig, als man sie verlassen musste. Aber man, wie gesagt, hat auch viel dafür getan, dass diese Arbeitsfamilie dass man mit der schon gut auskommt, weil das einfach wichtig war, und man hat auch viel privat zusammen gemacht. Das war so der Anfang der Berufswelt für mich nach meiner eigentlichen Ausbildung als Industriemechaniker. Da habe ich ja auch nochmal eine Arbeitswelt gehabt und eine Arbeitsfamilie, das war aber nicht so ausgeprägt, obwohl da auch viele tolle Menschen gearbeitet haben, wie bei der Polizei. Ja, und die Schiedsrichter-Arbeitsfamilie, das ist, in den meisten Fällen ist man ja zu dritt unterwegs und teilweise erwachsen da auch Freundschaften draus. Mein Assistent Sascha Thielert ist auch einer meiner besten Freunde. Ich bin Pate seines Kindes. Und da ist es in Teilen manchmal in der Tat schwierig, werde ich euch gleich an einem Beispiel sagen, dass es auch durchaus sein kann, dass man fachlich nicht mehr zusammenpasst, aber menschlich befreundet ist. Das heißt also, wenn die fachliche Leistung, wenn man da auseinandergeht, man aber menschlich befreundet ist, man aufpassen muss, dass man sich nicht in beidem verliert. Das heißt also, dass die Freundschaft nicht zu Bruch geht und dass auch die Leistung auf dem Platz nicht darunter leidet. Und das war bei meinem anderen Assistenten so, mit dem habe ich mich dann getrennt. Da war es halt so, dass ich gesagt habe, jetzt geht's nicht, jetzt muss ich hier einen Schlussstrich, was rede ich, ist zu früh für mich, Schlussstrich ziehen. Und da war es halt so, dass die Arbeit darunter gelitten hat. Und dann ist man aber befreundet geblieben. Und insofern kann ich euch sagen, dass man für beide Sachen viel tun muss. Für die Arbeitsfamilie und für die normale Familie. Und ich hoffe, das reicht euch so. Und wenn ihr noch was von mir wollt, dann könnt ihr mich mal gern haben. Ich sage nichts mehr.
Ach, wie sympathisch.
Ach, Dietrich.
Und er hat keine Karte gezogen. Ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass ich was falsch gemacht habe.
Ja, ich auch, aber das ist, glaube ich, noch nicht. Aber ein gutes Beispiel, finde ich. Mhm. Wenn man natürlich beruflich und privates vermischt, was ich von mir sagen kann, das natürlich ständig passiert und was wahrscheinlich auch vielen passiert. Ich meine, sein Assistent, also der Linienrichter, ist offensichtlich einer seiner besten Freunde. Wenn du dann berufliche Themen diskutieren musst oder im Zweifel einer vielleicht auch noch der Vorgesetzte ist vom anderen und es geht um Gehaltsverhandlungen oder so, unangenehme Sachen, also da dran sind schon sehr viele Freundschaften zerbrochen.
Das glaube ich. Das ist doch eigentlich auch so ein Band-Ding.
Ey, total. Ne?
Also wenn du merkst, dass jemand vielleicht qualitativ oder menschlich da dann, das muss doch schwer sein, oder?
Das ist natürlich bei uns interessant, weil wir sind vier gleichberechtigte Gesellschafter. Aber du fängst natürlich Musik nicht aus einem beruflichen Grund an, sondern du machst ja, also wie Leute, warte mal, da ruft das Kind an.
Ja, Mensch, die Familie ruft an.
Geh mal kurz ran, ne?
Mhm.
Hat schon wieder aufgelegt? Ich glaube, der wollte nur, dass ich ihm die Bildschirmzeit verlängere. Na egal. läuft nicht.
Ja. Johannes, du weißt ja, dass ich jetzt angefixt bin vom Süden.
Absolut.
Ja, ich habe Winterurlaub mit der Familie das erste Mal dort gemacht und jetzt möchte ich unbedingt einen Sommerurlaub machen, weil die Berge, die haben es mir angetan und überhaupt diese ganze Region, und das ist alles gut erreichbar, man muss nicht in den Flieger steigen, das gefällt mir sehr, sehr gut und vor allem finde ich das Tölzer Land super reizvoll. Kennst du das? Warst du da schon mal?
Ja, ich kenne das total gut. Ich bin in den letzten Jahren total Fan der Region geworden, bin häufig mit der Familie da. Auch im Sommer, gerade im Sommer, ist natürlich Wandern da herrlich. Also da südlich von München, Tölzer Land, ist einfach eine wunderschöne Ecke mit den ganzen Seen. Ist toll für Erwachsene, aber auch echt spitzenmäßig für Kinder.
Ja, und wenn du so an der Isar lang spazierst zum Beispiel, diese kristallklaren Steinbänke, das finde ich so surreal teilweise, wie in so Kinderbüchern. Das sieht einfach alles so paradiesisch aus.
Ja, total. Und sowas siehst du hier oben in Norddeutschland bei uns einfach nicht. Deswegen finde ich es manchmal total schön, rauszukommen und da südlich von München ein bisschen unterwegs zu sein. Also die ganzen Seen habe ich ja eben schon gesagt, aber gerade der Starnberger See oder der Kochelsee sind natürlich wunderschön und wirklich beliebte Urlaubsziele.
Und der Sylvenstein-Stausee im Süden, also du kannst in diesem kleinen Mikrokosmos überall ganz schnell wo sein, wo du dich sehr gut erholen kannst.
Das Tölzerland bietet nämlich ganzjährig Naturerlebnisse für die ganze Familie. Zum Beispiel Führung zur Permakultur und der Heilkraft des Waldes.
Erlebnistouren an Flüssen und Seen mit den Naturschutzrangern.
Erlebnisbiotope in Benediktbeuern.
Und Lama-Wanderungen in Oberfischbach.
Das habe ich übrigens schon mal gemacht und ich liebe Lamas seitdem. Das klingt immer so lustig, aber das ist wirklich unterschätzt und ganz niedlich. Mein Sohn fährt total auf Lamas ab.
Ich möchte gerne ein Foto davon sehen. Und ich schicke dir Fotos, gucken, wie ich mit der Milchkanne da lang laufe. Weil du kannst da wirklich so ganz romantisch dir vom Bauern Milch holen, auch auf dem Bauernhof Urlaub machen und auch für Spontane. Du findest da immer irgendwo ein Zimmer. Da wird total viel vermietet und es gibt einfach so viele Möglichkeiten.
Deswegen schaut jetzt auf www.tölzer-land.de. Tölzer dabei natürlich mit OE. Mehr Infos dazu, wie immer, in den Shownotes. Freddy, ich sehe uns schon. In 2 Jahren wohnen wir da und betreiben zusammen Bauernhof. Bist dabei?
Eine Lama-Farm. Ich bin dabei.
Es ist mit so einer Band natürlich einfach so, dass du das ja als gemeinsames Hobby anfängst. Also ich meine, du stehst mit Freunden auf dem Platz, spielst Fußball, machst irgendwas, gehst zum Ballett oder machst eben Musik. Und wir haben eben Musik gemacht und irgendwann wird das so ein bisschen ernster. Und dann kommen die ersten Gigs und dann gibt es ein bisschen Geld, aber da arbeitet jeder nebenbei noch beim Pizzaservice oder gibt, wie Chris, Tennistraining. Und dann unterschreibst du zusammen einen Plattenvertrag, gründest eine GbR, eine Firma und bist auf einmal beruflich verbunden und warst davor ja aber eigentlich nur quatschige Kumpels, die Bier trinken waren und bisschen lapidar ihre Instrumente spielen konnten. Und deswegen zerbrechen da, glaube ich, viele dran, weil sie auf einmal Business machen müssen und weil sie natürlich auch vorher nie darüber gesprochen haben, wie denn jeder so mit Geschäft umgeht oder ob der eine vielleicht ein totaler, gerade in der künstlerischen Branche, ob einer vielleicht ein totaler Vollchaot ist, der nie seine Steuern zahlt oder irgendein Scheiß, ne? Das kann dann schon schwierig sein. Wir haben uns da auch durchaus immer mal hingesetzt und so persönliche Themen besprochen und dann haben wir ganz klar getrennt, jetzt ist das ein berufliches Meeting, jetzt kommen die Handys raus und wir besprechen nur persönliche Themen, was ist bei wem los, damit wir das irgendwie hinkriegen. Und dann kann ich immer nur jedem raten, wie in jeder Beziehung auch, versucht einfach die Egos so gut es geht rauszuhalten. Und das ist natürlich bei was wie Musik oder auch Sport, wenn es erfolgreich wird und auf Bundesliga-Ebene ist so ungefähr, ist es dann irgendwann schwer, weil dir ja von außen das Ego die ganze Zeit gepinselt wird. Und dann nicht intern die dicke Hose aufzumachen, ey, wie so ein geiler Mann, ich weiß schon, wie das geht. Das ist schon nicht ganz einfach, aber wir haben das irgendwie ganz gut hingekriegt, sind eben 4 gleichberechtigte Gesellschafter in der Firma, treffen die Entscheidung deswegen auch zusammen. Und natürlich sind wir irgendwie voneinander abhängig, aber es sind alle davon abhängig, dass die Firma die richtige Entscheidung trifft. Und
ja, das ist so wahrscheinlich hilfreich dann.
Das ist gut.
Dass sozusagen jeder sich auch im Zweifelsfall zusammenreißen kann. Genau. Und was noch hinzukommt bei euch, finde ich auch interessant. Ich meine, wir haben uns kennengelernt. Da war ich ein kleiner, pickeliger Bremen 4-Reporter und ihr habt gerade angefangen und seid durchgestartet, dass das ja die Zeit ist, wo man erwachsen wird. Und dann.
Genau, das ist auch noch schwierig, ne? Wenn das irgendwie noch kurz, was hat Dr. Volker Busch mal gesagt? Männerpubertät gibt es 45. Aber wenn das irgendwie in der richtigen Pubertät noch passiert und man dann irgendwie zusammen erwachsen wird, das ist dann schon absurd. Ich meine, wir haben diese Arbeitsfamilie seit 22 Jahren, glaube ich. Das ist halt schon lang. Da hast du viel miteinander erlebt. Aber eben auf einer Ebene.
Was glaubst du denn, Johannes, was hast du für eine Rolle in dieser Arbeitsfamilie?
Oh, wow. Ja, ich bin ja als Letzter in das Konstrukt gekommen.
Ach so.
Ja, die beiden Gitarristen hatten schon was zusammen gemacht. Dann war Jakob, unser Drummer, der dazu kam, und der hat mich dann aufgetan und gesagt, komm, ich habe hier 2 Jungs, wir haben machen so ein bisschen Kram.
Ja, die haben mich nämlich auch als Sänger angefragt und dann habe ich gesagt, ich kann leider nicht.
Nee, du hast ja bei
Ich kann leider nicht singen.
Ja. deswegen, ich meine, natürlich hat so ein Sänger wahrscheinlich immer ein bisschen die Funktion, dass er irgendwie vorne weg rennt. Ich weiß nicht, ob man das in der Familie mit irgendwas vergleichen kann, aber es ist ja die einzige Position, die, wenn der irgendwie nicht mehr weitermachen will, dann ist meistens ja eine Band eigentlich am Ende. Also in den seltensten Fällen wird der Sänger getauscht. So. Deswegen ist natürlich die Verantwortung auch relativ groß und natürlich muss ein Sänger oder eine Sängerin, habe ich das Gefühl, schon auch immer von allem überzeugt sein. Also gerade wenn du damit rausgehst und damit auf der Bühne stehst, wenn du merkst, irgendwie Frontfrau oder Frontmann ist nicht so richtig überzeugt von der Geschichte, dann wird es immer schwierig. Das deckt sich irgendwann auf. Das fliegt irgendwann auf. Deswegen ist es vielleicht schon so ein bisschen die Rolle, ich will es nicht sagen, des Motivators oder so, aber so des Dreh- und Angelpunkts, wo dann bestimmte Sachen auch zusammenlaufen. Also Motivator in der Band sind bei uns andere Leute. weiß gar nicht.
Wirklich?
Chris ist so ein krasser Motivator bei uns. So der ist einer, der kann irgendwie 20 Mal wieder aufstehen und lass mal hier das nochmal und hier und da und so. Da ist er total super drin.
Den finde ich auch krass positiv.
Ja, der ist auch total positiv. Deswegen ist das auch eine gute Rolle für ihn so ungefähr. Aber ja, ansonsten hat jeder irgendwie ein bisschen was von allem.
Ja, mal gucken, ob das so stimmt, was du sagst.
Oh. Wen hast du denn gefragt von ihm?
Chris.
Ja, okay, ja, gut. Ja.
Also ich habe Chris gefragt, wie deine Rolle
ob ich gelogen hab.
Ja.
Strate ist ein Hurensohn.
Ja, Chris packt aus. So, Promi-Flash, gut zuhören.
Ich glaube, es gibt viele Parallelen von Johannes als Familienmensch zu Johannes' Rolle in unserer Band. Eine Charaktereigenschaft, die mir sofort einfällt und die wahrscheinlich in jedem sozialen Umfeld, in dem sich Johannes bewegt, eine Rolle spielt, ist, dass er jemand ist, der Problemstellungen sehr schnell angeht, der Verantwortung übernimmt, der super schnell in der Lösung ist, im Lösungsprozess ist. Und das ist etwas, was natürlich im Familienkonstrukt genauso wie bei uns in unserer kleinen Firma einfach eine große Rolle spielt. Nämlich jemand, der vorweggeht und jemand, der den Problemstellungen ins Auge sieht. Und ich glaube, da sind wir uns auch gar nicht so unähnlich. Ich glaube, dass seine Rolle als Vater ihn auch ein Stück weit noch besonnener gemacht hat und ein Stück weit verständnisvoller, weil einfach, du musst einfach mit einem Kind anders reden, oder mit einem Jugendlichen ist er jetzt schon, sein Sohn, als mit einem Erwachsenen. Und ich habe das Gefühl, dass Johannes da selbst sehr in die Reflexion gegangen ist und sich als Charakter und als Mensch sehr weiterentwickelt hat, was natürlich dann auch wieder bei uns in unserem Bandkonstrukt eine große Rolle spielt. Ich glaube, ich könnte jetzt eine halbe Stunde drüber erzählen, aber das sind so die beiden wichtigsten Sachen, die mir eingefallen sind. Und spannendes Thema.
Bist du erleichtert?
Ach nee, ehrlich gesagt, da hättest du jetzt alle fragen können. Wir haben so einen guten Part untereinander. Da wäre jetzt niemand gewesen, also nicht, weil sie Schiss vor mir haben.
Johannes Freddy hat mich was gefragt, wie soll ich antworten? Ich schicke dir gleich ein PDF.
Sondern, wir haben in der Tat echt einen guten Draht und deswegen, ja, das stimmt, glaube ich, dass ich Verantwortung übernehme. Das ist ja in der Familie in der Tat so und das ist in der Band auch so. Er ist ähnlich, das stimmt, da sind wir uns ähnlich. Aber es ist ja sehr nett, was er sagt. Ja, vielen Dank, Chris.
Guter Typ. Ja, deswegen seid ihr auch eine Band, die sich noch nicht getrennt hat.
Ja, bei uns gibt es länger als die Beatles, sage ich immer. Bei uns gibt's
und ihr habt zeitgleich angefangen.
Stimmt. Aber ich meine, bei dir ist es ja so, du hast ja verschiedenste Arbeitsfamilien, aber es gibt ja eine Konstante. Also einen Typen, mit dem du einfach seit Jahren viel machst, obwohl er nicht mehr so Lust hat, in deiner Nähe zu sein und von Hamburg nach Mannheim gezogen ist. Ja.
Ja, ja,
ich weiß warum, weil der Dialekt da unten schöner ist einfach.
Ja, das klingt so schön einfach in Mannheim.
Ihm, ja, du warst ihm zu hochdeutsch einfach. Ja. Deswegen ist er weggezogen. Aber du machst ja mit Jakob Leube, machst du ja schon sehr viele Projekte seit Jahren. Ne?
Ja.
Mit Wumms, jetzt mit Gags, eurem neuen Serienformat. Wahrscheinlich fehlen mir noch drei Sachen. Ne?
Wumms und Extra 3 und jetzt Gags, das ist schon das, also wo wir uns auch mit Wumms auch kennengelernt haben und dann jahrelang irgendwie für Wumms und Extra 3 Clips gedreht haben. Das ist jetzt 10 Jahre in etwa.
Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Als Micky Beisenherz Wumms moderiert hat im Fernsehen. Wumms war einmal ein Fernsehformat
angedacht. Stimmt, doch, das habe ich mal...
2 oder 3 Folgen.
Ich habe das nämlich, die erste Folge habe ich, glaube ich, gesehen und dachte, was zum Teufel ist denn das?
Ja, da haben die, das ist sozusagen in so einem klassischen Fernsehstudio, wollten die halt logischerweise irgendwie sowas wie Heute-Show bloß auf Fußball und Sport machen.
Ich finde das gar nicht schlecht.
Ja, aber irgendwie, es gibt so... keine Ahnung, ob das nicht gesehen wurde oder so, oder einen richtigen Programmplatz finden oder sowas muss auch finanziert werden. Oder auch zu erkennen, dass dieser Humor in Sachen Sport irgendwie auf die auf die Fernsehbildschirme muss und so. Das.
Aber Wumms ist ja zumindest im Netz super erfolgreich.
Ja, und dann hat sich ja Funk gegründet, das Jugendformat. Das war, und dann war das so, dass das
vor der Gründung von Funk?
Das war genau. Das Fernsehformat, das sollte als Fernsehformat an den Start gehen und dann hat das nie einen festen Sendeplatz bekommen und dann wurde Funk gegründet. Das Jugendangebot von ARD und ZDF. Und dann hieß es, kann man das nicht auch online machen? Und da ist es natürlich perfekt aufgehoben. Ja, und da ist es total durch die Decke gegangen. Und nur nicht klassisch mit so einem Host als Moderator.
Aber ihr habt euch quasi nicht gefunden und euch ausgesucht, doch, sondern ihr habt euch kennengelernt. Ihr wart beide als Redakteure da angefragt und habt euch da getroffen?
Wir haben uns da getroffen und parallel habe ich aber auch irgendwie bei Extra 3 angeheuert, nach der Neo-Magazin-Zeit. Ja. Und haben uns sozusagen dann bei Extra 3 und Wumms gleichzeitig getroffen und haben gemerkt, dass wir gut miteinander klarkommen.
Ja.
Und dann hieß es, dass es ins Internet kommt und ob wir beiden das nicht zusammen machen wollen, so als Gesichter von Wumms.
Und das haben wir gemacht.
Haben wir jahrelang gemacht und machen wir ja immer noch, jetzt nicht mehr in einer hohen Frequenz, weil wir noch andere Dinge auch machen. Und das hat immer gematcht. Und das ist natürlich total krass intensiv, weil wir die ganze Zeit aufeinander hocken. Das ist echt so ein Beziehungsding, muss man fast sagen. Erst in Hamburg ganz viel, bin ich super viel nach Hamburg gefahren, zwischen Hamburg und Worpswede hin und her getingelt, fast täglich. Und dann kam Corona und dann sozusagen waren wir eher remote zugeschaltet. Ja. Und jetzt ist er, wie du schon gesagt hast, nach Mannheim gezogen. Das funktioniert nach wie vor grandios. Und
meinst du? Also,
vielleicht, pass auf, ich hab
weißt, das Gefühl, dass ich Jakobsnummer
habe, ne? Ja, ich habe das Gefühl, dass du einen O-Ton hast. Vielleicht werde ich meine Einordnung erst danach geben. Feuer ab.
Wir fragen nochmal, was der alte Leube sagt. Was sagt der alte Leube? Leube, sag was.
Ja, hallo, hier ist Jakob Leube. Ich bin der Arbeitsehemann von Freddy Radeke. Freddy als mein Arbeitsehemann, den kann ich so beschreiben, dass er in unserer Jobfamilie eigentlich so ist wie im Privaten. Also unser Job lebt ja auch sehr von unserer Personality und er ist da eigentlich auch so, wie ich ihn privat kenne und sehr schätze. Lustig, das ist er auch mit seiner Frau und seinen Kindern. Sehr kreativ, und das ist er, glaube ich, auch als Ehemann. Und Papa bastelt wahnsinnig viel Zeug, auch aus Karton, irgendwelche krassen Ghostbusters.
Ja, unangenehm. Fallen.
Hat er früher, glaube ich, auch viel gemacht mit seinem Bruder. Sehr kompetent. Und auch sehr zerstreut. Also ich kenne wenig Leute, die ständig einfach irgendwas suchen. Wo ist der Autoschlüssel? Wo ist mein Handy? Wo ist mein Kind? Nee, das wissen sie. Hilfsbereit, wirklich sehr, zum Teil auch dabei nicht so auf sich selbst achtend, sondern darauf achtend, dass es den anderen um ihn rum gut geht. Er ist aber auch in der Lage, natürlich mal mit starker, lauter Stimme eine Ansage zu machen. Das muss man ja am Filmset auch.
Ehrlich?
Er ist trotzdem immer darauf bedacht, dass es den Leuten um ihn rum gut geht, weil es ihm dann auch besser geht. Also wir sind beide auch so ein bisschen eigentlich harmoniesüchtig und geht natürlich nicht immer. Deswegen muss es manchmal auch knallen. Zwischen uns beiden erstaunlich wenig. Wir streiten selten, wir debattieren oft. Ich glaube, das macht er privat mit seiner Frau auch. Er macht ja auch einen Podcast, wo es ums Papa-Sein geht. Ist das dann Arbeit oder ist das privat oder ist das beides? Also die Grenzen sind fließend. Wir drehen oft bei ihm zu Hause. Seine Frau spielt in unseren Sketchen mit. Ich glaube ja, auch wegen der Verplantheit, er weiß zum großen Teil selbst gar nicht, was gerade Arbeit ist und was Privatleben ist und ob gerade eine Kamera läuft oder nicht oder ein Mikro an ist und ihn aufzählt. Er hat komplett Truman Show-mäßig, glaube ich, die Kontrolle verloren. Mhm. Ja. Aber es funktioniert sehr gut für ihn. Das ist mein Eindruck von außen.
Ich hätte ein paar Fragen.
Ja, steht so. Danke, Jakob. Also,
Das ist so, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass du die Stimme erhebst und nochmal rumbrüllst.
Nee, brüllen nicht. Brüllen, hat er brüllen gesagt?
Weiß ich auch nicht, die Stimme
erhebst. Nee, ich sag mal, wie wenn, keine Ahnung, ob du es mit Emil auch machst, habe ich nicht erlebt, dass man dann schon mal deutlich sagt, nee, jetzt ist wirklich gut mit Bildschirmzeit. Ja. Wir müssen hier jetzt mal Hausaufgaben machen. Das muss jetzt fertig werden. Wir müssen auch.
Aber am Filmset auch. Jetzt also schon hier.
Genug Bildschirmzeit. Jetzt das ist schlecht am Filmset.
Finde ich auch komisch.
Ja. Zum Kameramann. Das ist jetzt genug Bildschirmzeit, Jörn.
Aber
ja, doch. Also ich bin jetzt kein Kinski, aber wie soll ich sagen? Wenn ich spüre, dass da was aus den Fugen gerät, dann versuche ich es wieder einzufangen. Und dann ist es nicht ein sinnloses Lautsein, sondern ein begründetes Ansage machen.
Ja.
Wir müssen das jetzt fertig kriegen und das ist jetzt scheißegal, ob es regnet oder nicht. Das ist schade, aber uns bringt das nichts, weil die Darstellerin, die muss in 30 Minuten im Zug nach Köln sitzen und ist
und
die
los.
Weg.
Ja.
Deswegen müssen wir jetzt einen Kompromiss finden. Ja. Wir haben nicht den richtigen Drehort, der ist uns gerade weggefallen, dann lass uns das jetzt hier auf der Parkbank drehen. Besser, als wenn wir es nicht haben. Punkt. So eine Ansage ist das dann.
Aber stimmt es schon, dass du so ein bisschen, also dass die Trennung zwischen beruflich und privatem dir vielleicht etwas schwerfällt? Also ich habe ja auch schon bei dir zu Hause gedreht und bei dir im Tiny House habe ich schon Podcasts aufgenommen und mit meiner Band saß ich schon im Tiny House und irgendwie findet dann doch alles immer bei dir zu Hause statt. Jetzt, wo ihr das euer neues Format ein bisschen aufs nächste Level gehievt habt, da geht man auch schon mal in ein Café in Worpswede, aber dein Wohnzimmer steht immer so selbstverständlich als Filmset zur Verfügung. Sorry, ich habe da auch schon Podcast-Folgen aufgenommen, also noch mehr. Ich hab schon, also
Fluch und Segen.
Ja.
Das ist Fluch und Segen. Ich genieße das eigentlich sehr, dass das so ist, aber es macht es unübersichtlich natürlich.
Ja.
Und deswegen ist, das stimmt schon, dieses Arbeitsfamilie und echte Familie verschwimmt total. Weißt du, wir drehen da, also ich habe den Joker gespielt für einen Gag. Ja. Unsere Serie.
Und dann
und genau in dem Moment, als unten das Team gewartet hat, ich eine Stunde mit einer Maske war, komme ich so lachend laut runter, komme rein und in dem Moment wusste ich nicht, mein 5-Jähriger kam nach Hause, der wurde gerade abgeholt von der Kinderbetreuung und der hat einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil da auf einmal so ein lachender Joker runterkommt.
Ja,
das ist dann, das ist da, wo es dann ein bisschen kippt. Ich konnte es einfangen und da fand das dann auch irgendwann lustig. Aber daran merkst du dann, wow, das war jetzt unnötig und ein bisschen zu viel. Aber im Endeffekt, wenn ich dann zurückblicke, ist das eigentlich total schön, dass das so ist.
Total. Also uns hat mal eine Paartherapeutin gesagt, es ist wahnsinnig wichtig, dass Kinder wissen, wann Eltern arbeiten und wann nicht.
Ja.
Ich habe sofort gedacht, das ist total unrealistisch. Und dann hat sie wirklich vorgeschlagen, dass wir zu Hause doch, also die ist eine tolle Therapeutin, ich mag die gern, aber das war sowas von unrealistisch für uns, dass man zu Hause doch, wenn man zum Beispiel eine Arbeitsmütze aufsetzen kann, dass es klar ist für das Kind, wenn Papa das Cap trägt, arbeitet er. Und wenn er sie absetzt, dann ist er im Freizeitmodus so. Dass das klar ist. Das ist natürlich sowas von, gerade in Zeiten von Homeoffice und Remote-Arbeiten, sowas von überhaupt nicht mehr möglich. Wenn dann Anrufe, kannst du ja wirklich, wie du schon gerade vormachst, kannst du nicht ständig das Cap aufsetzen und wieder abnehmen.
Ja.
Aber ich glaube, da kann man nur hoffen, dass man mit Kindern flexibel und in Liebe umgehen kann und hofft, dass es irgendwie geht.
Fährst du denn zum Beispiel, wenn du Songs schreibst, musst du dafür weg von zu Hause oder kannst du es auch zu Hause auf dem Sofa oder hier musst du hier ins Studio oder musst du dafür irgendwie ans Meer fahren?
Also ich habe dieses Studio hier, in dem wir jetzt meistens Zeit aufnehmen, das ist ja mein Safe Space, der nur entstanden ist, als Emil auf die Welt kam. Da habe ich nach einem halben Jahr gemerkt, ich kann nicht zu Hause arbeiten, weil ich brauche was. Und das ist von mir zu Hause so 1,5 Kilometer weg, würde ich sagen. Vielleicht also mit dem Fahrrad unter 10 Minuten. Und hier kann ich schreiben, hier nehmen wir eben auch Podcast auf und hier kann ich mich eben zurückziehen. Ich habe aber auch noch ein kleines Büro zu Hause, wenn ich irgendwie nur eine Stunde oder zwei habe und was machen will. Also ich mache ganz viele Interviews von zu Hause, wenn ich einen Tag über was anderes mache. Oder auch bei einem anderen Podcast schalte ich mich meistens von zu Hause zu. Hey, komm, hier eine halbe Stunde irgendwie, ne?
Ja.
So. Weil da habe ich auch ein Aufnahmesetup und da habe ich schon viele Demos eingesungen und Krams und Songs geschrieben, da wie hier. Aber das hier ist natürlich eigentlich für mich die vernünftigere Variante. Weil zu Hause kommt natürlich irgendwas dazwischen und ich denke dann doch, scheiße, ich muss doch die Sender noch im Fernseher einprogrammieren und der Trockner ist fertig. Aber es ist, man muss irgendwann einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen und für sich selbst einen Frieden finden. Es ist einfach so, dass es in unseren Berufen, ich glaube, kann ich für dich und für mich sprechen, ein bisschen drunter und drüber geht, was Privates und Berufliches angeht. Man muss einfach sensible Antennen haben, ob das für das Kind oder für die Kinder noch okay ist. Oder
und für einen selbst.
Ja. Und guck mal, da sind wir nämlich wieder.
Da sind wir wieder.
Ja. Werde ich bescheuert, dass ich nicht als erstes sage, ob das für einen selbst noch okay ist. Das muss man natürlich erstmal gucken, ob das für einen selbst okay ist. Weil wenn das für einen selbst nicht okay ist, aber für die Kinder, dann ist ja auch niemandem geholfen.
Du guckst in der Familie erstmal, ob es den anderen gut geht. Und ich auch, ne? So ist es doch.
Nicht gut.
Wie ist es dann in der Arbeitsfamilie? Guckst du auch, ob es den anderen oder kannst du da eher auch mal auf dich achten?
Da ja alle da erwachsen sind, habe ich da nicht so das Gefühl, dass ich auf die anderen aufpassen muss. So, und wenn nach dem Konzert einer sagt, er geht noch in die Bar, dann sage ich nicht, ich gehe jetzt mit, weil ich denke, ich muss auf den aufpassen, sondern Bro, du bist 44, mach was du willst, weißt du. Da ist jeder dafür verantwortlich, seinen eigenen Krams hinzukriegen. Das ist ja auch so. Wir sind eine gut strukturierte Truppe. Deswegen habe ich da nicht das Gefühl, so viel Verantwortung zu haben. Und ich habe einfach unterwegs ein echt Luxus, muss ich sagen. Ich habe eine ganz tolle Tourmanagerin, Kieke.
Ja, die ist der Knaller.
Und das ist einfach, es ist die einzige Person, das habe ich auch schon gesagt, das weiß sie, bei der ich das Denken einfach komplett ablegen kann. Ich kann mich nur um Musik kümmern und meinen Krams und die führt mich gefühlt von A nach B und kriegt alles hin und nimmt eben das, was ich in der Familie mache oder auch viel beruflich mehr unterwegs einfach ab. Und deswegen kann ich mich unterwegs um Musik kümmern oder irgendwas anderes, aber muss nicht gucken, in welchen Zug ich steige oder Organisation oder von A nach B oder wann Soundcheck ist oder wo die Gitarre ist ungefähr. Das macht alles sie.
Wir müssten eigentlich mal so ein Experiment machen, dass wir ein halbes Jahr in 9-to-5-Jobs arbeiten. Wo du eine Aufgabe bekommst, die nicht persönlich ist. Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Und ich glaube, viele Zuckis kennen das, dass die das sozusagen komplett trennen können.
Ja.
Ja. Hast du zufällig in deiner O-Ton-Tasche noch Menschen, die genau solche Jobs haben?
Ja,
weil ich sehe deinen zuckenden Finger.
Ja, über natürlich. Also ich finde eben einmal so einen klassischen Job und eine klassische Rollenverteilung beleuchten, finde ich ganz gut. Und mein Kumpel Erik, der ein Privatsekretariat hat sozusagen, er kümmert sich um die Belange von Menschen und regelt alles um die rum. Auch mein Leben unter anderem, der macht das nämlich privat für mich auch viel. Den habe ich eben auch mal gefragt, wie das denn bei ihm so ist. Und wir hören nochmal rein.
Entschuldigung, er regelt dein Leben. Also er geht für dich einkaufen. Was macht er denn?
Ja, das nicht. Aber alle meine organisatorischen Sachen laufen bei ihm zusammen. Also die Rechnungen gehen zu ihm und werden von seinem Büro überwiesen.
Ah, okay.
Die haben Vollmachten für meine Konten. Die nehmen Pakete für mich an, wenn es um einen Termin mit der Telekom geht, rufen die da an, solche Sachen.
Ja, okay.
Die machen das für viele Menschen, Moderatoren, Musiker, Künstler, FußballerInnen und das ist total super und ich habe das Glück, dass er einer meiner engsten Freunde ist und mir deswegen nicht absurde Rechnungen stellt.
Okay, ja, das ist super. Und der hat ein Büro, wo mehrere Menschen gleichzeitig arbeiten.
So ist es. So. Der hat einen Partner, die sind gleichberechtigt zu zweit und die haben dann, weiß ich nicht, 8, 9 Mitarbeiter oder so. Ich lasse ihn das mal einordnen.
Ich starte mal mit meiner privaten Familiensituation. Ich habe 3 Kinder, alle schulpflichtig, keins davon Gott sei Dank bisher in der Pubertät. Die Mutter ist Ärztin und hat koreanische Wurzeln. Das heißt, ihre Mutter war eher konservativ und eher streng in den Erziehungsmethoden. Und das hat meine Frau damals auch so übernommen. Und wir hatten eher so eine klassische Rollenverteilung. Das heißt, sie war die Innenministerin, unangefochten, und war für das Thema Bildung und Ernährung zuständig. Ich war eher so der klassische Außenminister, habe mich um die Finanzen gekümmert und natürlich auch um das Thema Verteidigung. Also ganz klassische Rollenverteilung. Wichtige Entscheidungen haben wir trotzdem irgendwie versucht, zusammen uns zu einigen und auch dann Entscheidungen zu fällen. Sonst haben wir uns relativ wenig in die einzelnen Ressorts irgendwie eingemischt oder reingequatscht, wo ich auch ganz dankbar war. Also das ganze Schulthema konnte ich wirklich komplett bei ihr abladen. Und das war ja auch sehr wichtig, weil ich mich auf jedem Elternabend da grundsätzlich zerstritten habe mit allen. Ob das ein gutes Modell war, ich bin halt seit einem Jahr geschieden.
Oh. Entschuldigung, dass ich lache.
Ja. Yeah. Genau. Okay. Also klassische Rollenverteilung. Also
Ministerin und Außenminister finde ich schon mal gut.
Das finde ich auch wirklich, wie du das beschreibst, geil, ne?
Ja, super, das übernehme ich.
Ja, genau. Also bei uns ist die Rollenverteilung natürlich nicht so klassisch, bei euch auch nicht. Aber was wäre denn Lena bei euch? Welche Ministerin?
Sie ist auf jeden Fall die Bildungsministerin.
Ja, natürlich.
Sie ist auch Innenministerin. Und ich bin im Auswärtigen Amt.
Und gibst Reisewarnungen raus?
Genau. Setz dir einen Helm auf.
Ja.
Genau. Immer über die Ampel gehen. Ja, auch natürlich auch ein bisschen der Finanzminister überwiegend. Obwohl sie in meinem Ressort auch mitmischt.
Ja. Ja, gut. Also zumindest ist das der Erik erstmal privat und hier, jetzt wird's beruflich.
Schwenken wir doch mal rüber zu meiner beruflichen Familie. Ich habe vor 15 Jahren mit meinem besten Freund eine Firma gegründet. Wir haben 8 Mitarbeitende, sind gleichberechtigt, 50-50. Und im Grunde genommen ist mein Co-Founder, ja, man kann sagen, beruflicher Lebenspartner. Mit dem Unterschied, wir sehen uns halt viel mehr, als die Frauen uns sehen. So, das Problem ist bei uns, wir sind uns beide sehr ähnlich. Wir sind beides eher so die Außenminister und haben beide auch wenig Bock auf die Innenministerrolle. Heißt also, das ganze Thema Personal, Buchhaltung und so ist nicht so unbedingt unsere Leidenschaft. Und daher kommt es auch vor, dass diese Themen natürlich auch so ein bisschen vernachlässigt werden. Gerade Personalführung, glaube ich, haben wir Entwicklungs- ich sag mal, Option. Und oft gibt es die Situation, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und den anderen Ressorts, wo wir beide unterwegs sind, knallen natürlich auch unsere Egos mal zusammen. Und das ist manchmal bereinigend sehr gut, aber es ist natürlich auch manchmal anstrengend. Oft fühlen wir uns auch gegenüber den Mitarbeitenden natürlich auch als Eltern, weil Mitarbeiter oft mal in der Tür stehen und irgendwelche Entscheidungen sofort haben wollen oder Ideen mit uns teilen wollen. Und mal hochgerechnet, wenn die das 2 bis 3 Mal macht und dann vielleicht Klopapier alle ist, Kaffee aus oder der Drucker kaputt, dann reden wir von 20 bis 30 Entscheidungen, die wir eben aus dem Ärmel schütteln sollen. Und diese 30 Probleme wieder abzugeben, ist so die größte Herausforderung, die wir hier, würde ich sagen, im Büro haben.
Überall das Gleiche.
Wahnsinn, ne?
Mit diesen Entscheidungen und so abgeben.
Personalführung finde ich auch gut, weil Personalführung hat natürlich schon durchaus auch mit zu Hause mal die Ansagen machen zu tun.
Und genauso diese Verantwortung dann wieder an die Mitarbeitenden zurückzugeben. Das ist die Königsdisziplin meiner Meinung nach einer beruflichen Familie. Und da dann auch zu ertragen, wenn Entscheidungen anders gefällt werden, als ich sie zum Beispiel gefällt hätte oder vielleicht Fehler gemacht hätten, die ich nicht gemacht hätte, weil ich einfach schon diese Erfahrung habe. Aber diese Erfahrung ist halt wichtig und das heißt ja nicht umsonst, dass Fehler nicht gemacht werden können, sondern Fehler unterlaufen. Und aus unterlaufenden Fehlern kann man halt lernen. Und da entsteht halt das richtige Wachstum. Und da arbeite ich sehr dran, dass mir das gelingt. Das gelingt mir in der privaten Familie viel, viel besser, ehrlicherweise, weil ich da eingesehen habe, dass meine Kinder zum Beispiel beim Fahrradfahren lernen, auch mal hinfallen müssen. Das gehört dazu. Mit der Ausnahme, dass ich natürlich eingreife, wenn zum Beispiel ein großer LKW kommt. Die Erfahrung kann sich mein Kind ersparen. Und das Gleiche gilt natürlich in der Firma, dass wenn ich Fehler sehe, die sehr teuer oder gravierend sind, ich da auch eingreifen kann. Aber ich glaube, als Fazit kann man festhalten, sowohl in der privaten als auch der beruflichen Familie, als sogenanntes Oberhaupt vielleicht, ja, dass man eigentlich Zeit geben muss, dass Verantwortlichkeiten übernommen werden, dass Erfahrungen selbst gemacht werden, dass da aber auch Fehler unterlaufen dürfen und ja, da geduldig zu sein, das ist mein größtes Learning in beiden Bereichen.
Ich mag total seine klare Formulierung und diese Bilder, das ist schön.
Ja, und das auch mit Verantwortung. Natürlich ist es einfacher zu Hause einem Kind, was laufen lernt oder so, Fehler einzugestehen. Ja klar, niemand steht auf und läuft, ne? Aber bei Mitarbeiterführung ist es, glaube ich, wenn da Fehler gemacht werden, ja gut, klar, ich meine, es gibt eine Jobbeschreibung, hast dafür studiert gelernt, was auch immer, bist dann im Job. Die Fehlertoleranz, glaube ich, im Beruf ist einfach viel geringer als in der privaten Familie. Außerdem, und das hat er ja nun gerade nicht gesagt, außerdem liebt er seine Kinder und seine Mitarbeiter wahrscheinlich weniger als seine Kinder. Also nicht gegen seine MitarbeiterInnen, die sind alle toll, aber das ist natürlich dann doch durchaus ein Unterschied. Er hängt ja emotional viel mehr in der Familie.
Interessant, ja. Ich sehe doch viele Parallelen auch zu unseren Jobs.
Ja, klar.
Auch diese Abgebethemen, Themen abzugeben
loslassen.
Und das ist wahrscheinlich, gibt es doch viel mehr Matches, als man denkt.
Es ist im Endeffekt dasselbe, ob das jetzt ein Büro ist oder ein Set, wo du drehst. Ja. Du hast dann doch die Verantwortung für die 20 Leute. So, und da musst du dann, wie Jakob sagt, mal die Stimme erheben, sagen: So, jetzt ist Schluss hier, hört mal zu, alle Ruhe, jetzt redet nur noch der Regisseur. Und es geht jetzt weiter, Zeit ist Geld, es regnet zwar, wir müssen so. Und bei Erik ist im Zweifel, hey, ich habe mir die Zahlen durchgeguckt, was ist passiert hier letzten Monat, warum läuft das nicht? Ne? Mhm. Und da ist man am Set wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, bist du klarer als in der Familie. Weil in der Familie kommen die Emotionen dazu, mehr. Ne? Und da bist du dann nachgiebiger und ein Kind kann dich mit Sicherheit mehr manipulieren als eine Aufnahmeleitungsassistenz.
Pass auf, Beispiel. Der Große fragt, oh, darf ich bitte noch 10 Minuten gucken? Bitte 10 Minuten. Naja.
Ja, gut.
Ey, aber echt nur noch 10 Minuten. Dann kommt irgendwie, Kameramann sagt, ey, lass uns das nochmal drehen, sag ich. Nee, wird gleich dunkel. Lass uns die nächste Szene drehen, sonst haben wir die nicht im Dunkeln. Ja. So, keine Ahnung. Nee,
fertig.
Nee, klare, da kann ich viel klarer entscheiden, weil es auch mehr Logik gibt bei dem anderen.
Ja, und im Zweifel hast du einen Erfahrungswert.
Ja, Erfahrungswert, genau.
Du weißt natürlich, hast du schon 1000 Mal gemacht, du guckst, wird es gleich dunkel, wir haben die Einstellung, ich weiß, die ist gut und weiter geht's.
Genau.
Und er weiß dann auch, dass es nichts zu diskutieren gibt, weil die Hierarchie ist klar.
Du öffnest mir gerade die Augen. Ich muss es irgendwie hinkriegen, dass meine Kinder mich sehen wie die Mitarbeiter am Set. Okay, danke für die Therapie.
Eigentlich ist zu Hause nämlich die Hierarchie auch klar, Aber du machst eben die Tür mal auf und beim Kameramann machst du sie dann, der ist im Zweifel für die dankbar, für die Klarheit sogar dankbar, weil du bist ja nicht ungerecht oder hart, sondern sagst einfach nur, nee, machen wir jetzt nicht.
Der ist froh, dass das nicht entscheiden
genau.
muss.
Genau. Erklärung ja. wird dunkel und im Endeffekt muss er es auch nicht verantworten. Dein Sohn aber auch nicht, sondern du. Und ja, im Job fällt es dir leicht, offensichtlich.
Und lieber Kameramann, nachts ist kälter als draußen. Denk mal drüber nach.
Wow. Speaking of set. Wir kennen ja auch einige Schauspieler. Und einen, den wir vielleicht ja auch mal demnächst in der Folge haben, ist ein guter Freund von mir, Oliver Vinuk. Du kennst ihn auch.
Ich kann nicht anders. Ich habe so einen Reflex in mir. Der Ulf.
So.
Stromberg.
Und den haben wir natürlich auch gefragt, wie das mit so einer Arbeitsfamilie sich verhält, weil für Schauspieler ist es ja schon krass. Nun hat der eine Serie, Nord-Nord-Mord, die läuft seit 13 oder 15 Jahren. Da hat er natürlich einen wahrscheinlich sehr gleichbleibenden Cast und wahrscheinlich auch in der Crew. Aber ich meine, SchauspielerInnen sind natürlich auch Menschen, die drehen im Zweifel den einen Monat da mit einem Crew und den nächsten Monat im komplett anderen Land mit komplett anderen Leuten. Ne? Mhm. Also die müssen sich ja doch durchaus ständig in neue Situationen einpassen und mal gucken, was Olli so dazu sagt.
Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man selbst älter wird und Arbeit beziehungsweise Lebenszeit, die man ja da investiert, anders beurteilt. Aber was ich schon merke, ist, dass das Produkt, das man herstellt, weniger wichtig wird als die Atmosphäre, die an einem Set ist. Wenn die Leute die Tür hinter sich zumachen und ihre Familien verlassen, dann geht es, glaube ich, nicht um den monetären Ausgleich, nicht nur, ist natürlich auch wichtig, sondern es geht auch um die Arbeitsatmosphäre. Für mich war ein Regisseur zum Beispiel immer dann, also früher sehr wichtig, wenn er gute Ideen hat, wenn er mich fördert, wenn er was aus mir rauskitzelt. Heute definiere ich einen guten Regisseur, indem er schafft, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wo alle sich aufgehoben wohlfühlen, auf Augenhöhe miteinander arbeiten und eine gute Zeit haben und wo man dann auch Lust hat, Dinge auszuprobieren und keine Angst hat, zum Beispiel. Und ich glaube, dass diese Faktoren, wie man miteinander umgeht, mittlerweile viel wichtiger ist als das Produkt an sich.
Aber das wirkt sich dann ja positiv aufs Produkt aus. Bin ich fest von überzeugt. Absolut. Und dann steht das Produkt ja wieder im Vordergrund genau. automatisch.
Also du siehst die Liebe, die man in ein Produkt investiert. Und so ist es auch ganz viel bei Teammitgliedern. Wir kommen ja mit 30, 40 Leuten pro Film irgendwie zusammen. Dass die Leute ihre, wenn sie es sich leisten können natürlich, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, aber ihre Projekte immer nicht nach dem Sujet auswählen, sondern wer macht denn da noch mit? So, ja.
Das ist genau der Weg, den wir versuchen zu gehen. Also, dass wir, das ist bei uns auch so, kann ich total verstehen, dass man einfach eine gute Atmosphäre hat.
Und das ist wieder die Parallele zur Familie. Wenn du ein gutes Umfeld schaffst, ob jetzt ein familiäres oder ein Arbeitsumfeld, dann fühlen sich halt die einzelnen Mitglieder wohl und vielleicht blödes Wort, aber funktionieren. Wenn du in der Familie ein gutes Konstrukt hast und alle fühlen sich wohl, dann funktioniert es auch im Zweifel mal ohne blöde Ansagen.
Ey, mehr Parallelen, als ich dachte. Hier,
das ist so, ne?
Schlüsseln richtig
aber was. Ich glaube, wir sind Sherlock und Holmes.
Ja.
Das ist ein Wahnsinn. Wir sind was Großem auf der Spur.
Ja, ganz großen Geschichte.
Ich würde sagen, das war's fast schon, aber zum Ende der Folge möchte ich nochmal kurz für dich zaubern.
Möchtest du machen, dass die Luft stinkt oder was?
Nee, das kann ich dann nach der Folge machen, aber ich habe noch einen O-Ton.
Warte.
Du zauberst jetzt einen. Du kennst ihn auch, wir waren da mal zusammen mit unseren Jungs.
Bei den Ehrlich Brothers?
Bei den Ehrlich Brothers.
Oh.
Ich habe Andreas ehrlich gefragt, wie es denn so ist. Weil vorhin haben wir gesagt, manchmal überschneidet sich ja Berufliches und Privates. Naja, und er hat halt mit seinem Bruder Chris seit 20 Jahren die Ehrlich Brothers, ne?
Ja.
Die wohnen nicht weit voneinander entfernt, die sind miteinander aufgewachsen. Der Papa hat früher schon gezaubert und sie waren da im Pickup mit dabei, oder im Kombi. Und dann haben sie zusammen dieses, muss man echt sagen, Imperium auf die Beine gestellt. Also die sehen sich gefühlt 365 Tage im Jahr, außer er fährt mal mit seiner Familie, er hat eine Frau und drei Kinder, mal in Urlaub. Das ist schon ziemlich irre und das hat mich interessiert. Und er hat mir einen O-Ton geschickt.
Bin sehr gespannt.
Also bei uns grundsätzlich ist das natürlich total schwierig, Familie und Beruf zu trennen. Wie gesagt, alleine schon, weil ich mit meinem Bruder zusammen auf der Bühne stehe. Aber letztlich sind wir eigentlich ja auch genauso groß geworden und wir haben natürlich auch immer unseren Traum gelebt und ein Traum ist natürlich was du, ja, du trennst ja im Traum, wenn du das wirklich willst, auch nicht zwischen so, jetzt ist Schluss mit dem Traum, weil ich bin jetzt zu Hause oder ich bin, ne, und insofern war das für uns immer eigentlich untrennbar. Also ich nehme in der Arbeitsfamilie, glaube ich, eine etwas andere Rolle ein als in der privaten Familie. Und das liegt natürlich auch daran, also wir versuchen immer auch unsere Entscheidungen, ich sage jetzt mal plausibel zu erklären. Das ist aber in der Familie, wie ich finde, wichtiger, weil da sind wir ja nur zu fünft insgesamt, also meine Frau und ich und drei Kids. Und in der Arbeitsfamilie sind wir 40 Leute fest angestellt. Und ich kann nicht jede Entscheidung jedem immer erklären. Ja, und deswegen ist das schon für uns ein gewisser Unterschied. Aber wir haben trotzdem ein super Verhältnis zu unseren Leuten. Das ist ja bei 40 Leuten immer noch sehr familiär auch. Und insofern, ja, aber das ist, wenn du nach dem Unterschied fragst, ich glaube schon so die Nuance. Also bei uns ist das ja durchaus sehr aufregend in dieser Arbeitsfamilie, weil ja, einfach sehr, sehr viele Facetten da sind. Ne? Wir bereiten eine neue Show vor, dann sind wir hier sehr viel bei uns in Bünde, in der Werkstatt. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir, mein Bruder und ich, wenn wir durch die Werkstatt gehen, weil einfach ein paar andere Gespräche mit den Mitarbeitern in der Werkstatt einfach stattfinden. Du bist wieder so in dieser Praxis drin. Dann sind wir sehr in der Vorplanung drin. Wir machen einmal im Jahr eine große TV-Produktion. Dann haben wir die Tournee. Und insofern sind da einfach sehr, sehr viele Komponenten. Wir haben viele Berührungspunkte mit diversen Personen, die wir auch zu unserer Arbeitsfamilie dazu zählen. Und alleine aus dem Grunde fühlen wir uns wirklich tierisch wohl und möchten für kein Geld der Welt tauschen.
Er hat gesagt, also super, super cooler Einblick. Und seitdem wir da waren, ich bin ein Riesenfan. Und er hat gesagt, Privates und Arbeit lässt sich schlecht trennen. Aber er kann doch seinen Bruder auch einfach mal wegzaubern, wenn er nervt, oder? So als Vorschlag,
ja, vielen
kleiner
Dank.
Tipp.
Vielen Dank.
Ja, und ich finde es auch schön, dass er sagt, er versucht Dinge plausibel zu erklären, aber wenn ich ihn frage, wie das geht, da mit dem Durchsägen oder mit dem fliegenden Lamborghini, kann er mir das nicht plausibel erklären, verstehe ich nicht.
Aber das finde ich natürlich gut, dass er es sagt. Und das hatten wir ja vorhin so ein bisschen auch mit deiner Geschichte am Set. Zu Hause muss er sich mehr erklären und im Beruf kann er auch mal Tatsachen schaffen und sagen, wir machen das jetzt so, Punkt. So. Ja, und da kann sich dann auch der einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mal drüber ärgern, aber es ist natürlich trotzdem so, weil die beiden sind natürlich die Chefs. Aber ich finde, es ist irgendwie ein gutes Beispiel dafür, weil man sagt immer, dieser Spruch, finde ich, ja, Beruf und Arbeit muss man trennen. Nee, muss man eben nicht. Also genau. Es kann auch schön sein und ist Fluch und Segen, aber bei denen ist es zum Beispiel einfach viel mehr Segen als Fluch. Und wenn sie sich gegenseitig nicht hätten, wäre es wahrscheinlich trotzdem nicht gelaufen. Und ich erlebe die beiden auch privat und die sind trotzdem noch befreundet und sind wahrscheinlich wirklich sehr enge Freunde und teilen auch einfach jedes private Thema. Deswegen, man muss das einfach nicht immer trennen.
Ja, finde ich auch. Und auch wenn das manchmal stressig ist, das hat für mich auch mehr positive Aspekte als negative, habe ich das Gefühl.
So ist es.
Summa summarum. Super schöne O-Töne. Ich habe noch einen Lifehack. Mit den Ehrlich Brothers hat das was zu tun.
Ja.
Lifehack für Eltern, wo sich die Kinder schlecht trennen können, wenn die zur Kita gehen und die einfach sich festklammern.
Ja.
Danke, liebe Ehrlich Brothers. Ich mache jetzt nämlich immer bei der Kita vorne, weil wir immer Trennungsschmerz haben nach wie vor, einen Zaubertrick an der Tür. Und zwar ganz simpel, ich zaubere etwas an der Tür weg und dann rennen die Kinder zu der Garderobe, wo die Jacke hängt und in der Jacke ist die Sache, die ich weggezaubert habe. Und das ist der Abschied.
Wow.
Und inzwischen ist das so, dass erst waren zwei Kinder standen da, dann drei. Jetzt steht fast die ganze Gruppe jeden Morgen und ich habe den Druck, dass ich mir jetzt neue Zaubertricks einfallen lasse.
Und auch Sachen, die in der Jacke sind?
Ich bereite das vor. Ich habe dann keine Ahnung. Ich habe dann zwei Kastanien irgendwie gesammelt auf dem Weg, habe die reingetan, habe dann schon beim Ausziehen das in die Garderobe irgendwo versteckt, entweder im Stiefel oder in der Jacke und dann lasse ich die in meiner Hosentasche verschwinden, da ist ein Loch drin und dann hebe ich so das Innere raus, zeige es nicht mehr drin.
Ja. Du kannst jetzt nicht deinen Trick verraten, das machen die Ehrlich Brothers auch nicht.
Nee, mache ich jetzt, ich ganz transparent. Ja. Oder ich habe zwei Bonbons und den einen esse ich auf, schluck runter und dann stelle ich mir magisch vor, wie der aber dann wieder im Fach liegt, dann liegt er im Fach. So solche Tricks.
Ich glaube, du bist ein guter Papa, was du für einen Aufwand betreibst.
Und weißt du was? Und so fing die Dynastie an. Die Freddy Radeke Magie-Dynastie. Und jetzt sind wir europaweit unterwegs.
Ich glaube, wir sollten jetzt aufhören.
Okay.
Aber ich freue mich, dass du nach wie vor zu meiner Arbeitsfamilie gehörst und wir auch noch privat irgendwie eine Familie
sind. Ja, ich schätze das auch sehr und bin sehr glücklich.
In diesem Sinne. Tschüsschen.
Tschüss.